Zelluloide wird präsentiert von Maxdome. Filme und Serien für jede Stimmung, wann und wo du willst. Einfach einen Monat kostenlos testen und selber entdecken.
Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi.
Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Ahoi.
Hallo! Da sind wir endlich wieder. Und heute sind wir nur zu zweit. Und da gibt es manche, die verlassen jetzt beleidigt das Zimmer und schmeißen den Spieletisch um oder das Schachbrett aus dem Fenster. Und es gibt Leute, die rennen jetzt noch schnell in die Küche und holen Popcorn, weil sie wissen, die Folgen, wo der Carsten und ich ganz intim alleine sind, das sind die besten. Es hat letztens irgendeiner geschrieben, dass er uns auch dabei zuhören würde, wenn wir einfach nur über unser Alltagsleben reden. Was hast du denn heute zu Mittag gegessen, Carsten?
Oh, ich hatte heute zu Mittag einen leckeren Salat, ja, und dazu Geflügel, also Hähnchenfilets.
Lecker.
War super.
Ich habe auch, Salat gegessen heute Mittag. Heute Abend habe ich nicht ganz so gesund gegessen, aber...
Oh, was gab's denn Leckeres? Erzähl.
Diese Reis, diese, wie heißen die, nicht Frühlingsrollen, sondern so aus Reispapier, aber nicht frittiert, sondern einfach
nur so... Also ich kenne die unter dem Namen Sommerrollen.
Genau. Ich wollte das Englische sagen, habe ich gedacht, wenn ich jetzt auf Deutsch sage Sommerrollen, das klingt so ein bisschen, als würde man sich so einen Hügel auf einer Blumenwiese herabrollen lassen.
Ja, aber es sind halt wie Frühlingsrollen, halt nur nicht frittiert und mit so dünner und mehr Gemüse und so.
Genau. Und die vegane Version davon und dann noch so ein Thai-Curry, so ein veganes. War lecker.
Ja.
Aber zu viel gegessen. Zu viel.
Ach, das gibt's doch gar nicht.
Doch, das gibt's leider. Und heute haben wir gedacht, wir begeben uns in die Kälte. Wir eigentlich hätten wir den Cast schon vor 4 Wochen machen sollen oder wollen oder können, haben es aber dann doch nicht gemacht. Und deswegen müssen wir ihn jetzt nachholen. Wahrscheinlich hat die ganze Welt die Filme schon gesehen, über die wir sprechen wollen, nämlich heute Hateful Eight und The Revenant. Und ich finde aber trotzdem, dass man über die Filme gut reden kann, gut reden sollte. Und außerdem bringt es sowieso viel mehr Spaß, sich einen Cast zu Filmen anzuhören, die man bereits gesehen hat. Von daher.
Ja, bedeutet das denn auch, dass wir dann direkt losspoilern dürfen und alles?
Natürlich.
Ach so, okay.
Also ab jetzt Spoilergefahr für The Revenant und Hateful Eight. Natürlich werden wir das nicht praktisch gemischt machen. Ich würde sagen, wir fangen mit The Revenant an, oder?
Es ist okay, aber ohne vorne wegzunehmen, das ist der Film, der mir weniger, also der mir nicht so gut gefallen hat wie Hateful Eight.
Nicht so gut wie oder auch nicht so gut?
Ja, also. Das kann man so leicht nicht beantworten. Es ist generell ein guter Film, das will ich überhaupt nicht abstreiten, aber...
Ich will also deine Meinung, deine persönliche Carsten-Stimme des Volkes.
Okay, ich sage es mal so, hätte ich den Film bequem im Bett liegend, irgendwie mit, ich kann jederzeit Pause machen und völlig entspannt gesehen, dann wäre das total okay gewesen. 2 Stunden 60 Minuten ohne Pause und nix, das war schon eine harte Nummer. Also da hätte ich gerne besonders zum Schluss oder auch im letzten Drittel hätte ich da gerne ein bisschen was weggenommen.
Okay, also hast du praktisch auch gelitten. Ich habe übrigens bei beiden Filmen gefroren. Nun muss ich auch sagen, dass ich bei The Revenant am Fasten war. Und wenn man fastet, dann hat man weniger Brandstoff und dann fährt der Körper auch so auf Sparflamme, was die Erwärmung der Gliedmaßen angeht. Sprich, man hat leicht kalte Füße und kalte Hände. Und dann ist The Revenant nicht der schlauste Film, den man sich angucken sollte. aber ich muss sagen, er hat seine Längen, er hat mit Tageslicht gedreht, aber das hast du bestimmt auch schon irgendwo gelesen, wahrscheinlich.
Ja.
Er hat aber, finde ich, ein paar ganz, ganz, ganz große Momente. Ich weiß nicht, Wir fangen mal am Anfang an. Am Anfang gibt es diese Bärenfelljäger oder überhaupt Felljäger. Trapper, nennt man die nicht Trapper?
Das kann sein. Also ja, ich glaube, die werden Trapper genannt, aber in dem Film erinnere ich mich nicht, dass dieses Wort über die Leute
ist. Ist auch nicht. Aber auf jeden Fall, die werden angegriffen von Indianern. Und diese Szene, die einem fast schnittlos vorkommt. Und
ach so, war die gar nicht schnittlos? Also das
ich weiß gar nicht, ob sie schnittlos war. Ich glaube, sie war wahrscheinlich schnittlos. Aber die hatte ein paar Einstellungen, wo ich schon im Kino echt wirklich gedacht habe, wow, vielleicht, nee, aber du bist, jeder, der filmbegeistert ist, muss da mit der Zunge schnalzen. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo man einen Typen sieht, der irgendwie auf dem Schlachtfeld dreht und die Kamera dreht sich ja immer sehr langsam durch diese sehr schnelle Action, die um einen herum passiert. Und irgendwann sieht man einen Typen, der steht da und dann kommt ein Indianer, ein Ureinwohner Amerikas, kommt angeritten und haut dem mit so einem Tomahawk auf die Fresse und ab diesem Moment ist auf einmal die Kamera bei dem Indianer und zwar in vollem Galopp. Also wo man sich fragt, war dann auf irgend so einem Stock oder so eine GoPro und der Indianer hat die mit irgend so einer Vorrichtung praktisch im Vorbeireiten aufgefangen und die ist dann mit dem mitgetragen worden. Ich weiß nicht, kannst du dich an die Szene erinnern? Ist die dir zufällig aufgefallen?
Ich glaube schon, aber das war nicht die, die mir am meisten im Kopf hängen geblieben ist. Die mir irgendwie am meisten im Kopf hängen geblieben ist, war, hat glaube ich einer dieser Trapper, einen von diesen Tirikri oder Akiri oder wie die hießen, umgehauen und dann mit dem Rücken seines Gewehrs oder mit dem Schulterstück seines Gewehrs so ins Gesicht gehauen. Und da habe ich mir gedacht, boah, wie haben die das gemacht? Denn man sah halt wirklich dann auch wieder, wie das Blut aus dieser offenen Platzwunde dann quasi herauslief. Und die ist mir noch so irgendwie am meisten hängen geblieben, weil da habe ich gedacht, ehrlich gesagt, jetzt wo du es erwähnst, glaube ich, mich dran zu erinnern, aber hundertprozentig erinnere ich mich nicht mehr dran. Aber das lag halt auch daran, dass das Ganze mehr oder weniger für mich in meinem Kopf ein schnittfreies Action
Es kann war. Sehr gut sein, dass es schnittfrei war. Hast du echt deine Hausaufgaben gemacht?
Wie meinst du das, meine Hausaufgaben?
Hast du Victoria geguckt?
Ach so, nee, Victoria habe ich noch nicht geguckt. Nee.
Ich hoffe, mit dieser Einstellung bist du nicht durch deine Schulzeit gegangen, junger Mann. Auf jeden Fall. Also allein dieses Intro fand ich total imposant. Ich fand es hat mich ein bisschen an einen Schwedenurlaub erinnert, den ich diesen Sommer gemacht habe, wo es auch sehr viel geregnet hatte und ich viel in Wäldern unterwegs war. Ich fand es ja teilweise auch in dem Film, was mehrfach vorkam, fast so ein bisschen, finde ich, ist es Breaking the Fourth Wall, wenn ein Schauspieler gegen eine Kamera atmet und sich Dunst auf dieser Kamera sammelt. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Also das ist dann leicht beschlagen.
Ja, eben. Und das macht ja eigentlich keinen Sinn, wenn man einfach nur etwas beobachtet.
Ich ja angeatmet werde, habe ich ja auch nicht Dunst vor meinen Augen.
Genau, also. Carsten, du hast es kapiert. Ich hab dich als Schüler noch nicht komplett aufgegeben, mein Freund. Ja. Wenn du jetzt noch deine Hausaufgaben machst, dann überlege ich mir das mit dem Nachsitzen nochmal. Wir müssen dir die Geschichte nicht erzählen, weil wir spoilern nicht, obwohl vielleicht interessiert sie ja trotzdem jemand. Also der Leo ist so der super Fährtenleser und der ist praktisch der Ortskundige, der mit seinem Halb-Indianer-Sohn, also er hat mit einer hübschen Indianerin ein Kind bekommen und die ist irgendwann gestorben, glaube ich, und man lernt die auch nie kennen, sondern nur in so Backflash-Blenden.
Ja, krass, ich hätte gedacht, die wäre umgebracht worden, denn in einer dieser Rückblenden-Szene, da lag sie, glaube ich, in so einem Fluss.
Aber nicht.
Da sah man, dass das Gesicht so irgendwie so halb verbrannt war oder.
Ja, ist sie auch. Aber das sieht man in der Rückblende. Das ist passiert nicht in der Handlung des Films. Der Film fängt ja an diesem Fluss an. Und er ist eben mit seinem Indianer oder Halb-Indianer-Sohn, ist er so der super Ortskundige und hilft diesen Trappern, wovon einer der wichtigeren gespielt wird von Tom Hardy, der auch der Antagonist des Films ist. Und sie werden überfallen, sie flüchten und irgendwann wird Leo von einem Bär verletzt. Und ich muss sagen, ich bin überhaupt kein Freund von CGI-Tieren, weil ich finde, man sieht es immer. Selbst in den Filmen, wo es sehr gut gemacht wird, wie diesem Affenfilm, wo du den zweiten Teil nicht so geil fandest, den Planet of the Apes. Und ich fand auch Life of Pi ganz toll gemacht. Aber ich muss sagen, hier fand ich es wirklich grandios gemacht.
Ja, war bisher das beste CGI-Tier. Also so, dass man wirklich manchmal gedacht hat, wie also ob das irgendwie gar nicht so CGI war.
Ja, das frage ich mich auch, ob es vielleicht teilweise auch jemand in dem Fell war, um so ein paar Szenen, weil das Fell sah halt auch einfach sehr echt aus. Nee, und
ich hätte gedacht, das wäre so ein Bildkompositionstrick gewesen. Weißt du, die haben irgendwie so einen echten Bären genommen und der hat dann halt nicht einen echten Menschen irgendwie angegriffen, sondern haben sie irgendwie was zum Spielen gegeben, was weiß ich, so ein Sack mit irgendwie, wo dann was zu essen für den drin ist, ja. Mhm. Und dann haben sie das einfach so gefilmt, vielleicht in so einem grünen Raum, in so einem grünen Käfig oder so. Und haben dann quasi diese Aufnahmen von den Bären dann quasi ausgeschnitten, ja, und dann quasi die Bewegung von Leonardo DiCaprio da quasi dazu gematcht. Kannst du dir ungefähr vorstellen?
Ich weiß genau, was du meinst. Kann gut sein, wird ja auch viel gemacht, solche Tricks. Ich glaube, wir müssen alle warten, bis die Blu-ray rauskommt, um da dann in einem Making-of zu sehen, wie es wirklich gemacht wurde.
Genau, aber so habe ich mir das im Nachhinein gedacht, dass sie das so hätte ich es getan.
Ich würde jetzt so gerne das Ergebnis sehen, wenn man dir wirklich die Mittel und Wege gegeben hätte.
Sieht bestimmt genauso gut aus.
Auf jeden Fall fand ich, dann verletzt sich Leo ganz schlimm und das sieht auch sehr bitter aus. Und Leo ist ja sowieso einer, Leo, Leute, die ihn so gut kennen wie ich, die dürfen ihn Leo nennen.
Klar.
Der gut leiden kann und er sieht dann auch so ein bisschen aus, wie wenn er voll auf Drogen ist oder extrem müde oder was weiß ich, aber er kann das, ich finde, er macht das sehr glaubwürdig. Und der Tom Hardy wird von dem Oberboss des dieser Trepperbewegung angewiesen auf.
Da muss ich nochmal kurz einhängen, denn jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenke, ist, das waren ja nicht nur Trapper, die hatten ja auch irgendwie einen militärischen Grad, oder? Das hat ja noch irgendwas mit dem Militär zu tun, denn irgendeinen Typen haben sie doch Captain immer genannt, oder?
Das muss ja nichts heißen. Obwohl, ich glaube schon, weil die sind ja später auch in einem Vor und da geht's auch, es ist auch, glaube ich, irgendwann mal die Diskussion, wer hier wen outrankt. Kann es sein? Egal.
Ich glaube auch. Aber egal, aber das ist also was das genau für eine Truppe ist.
Aber das Militär wurde ja vielleicht damals auch so wie heute das Militär eingesetzt wird, um sich Ölreserven zu sichern, wurde es vielleicht eingesetzt, um Fälle zu holen.
Ja, keine Ahnung. Warum nicht? Ja.
Also auf jeden Fall wird er angewiesen auf Leo und aufzupassen, bis der so weit genesen ist oder eben stirbt. Dass er entweder transportiert werden kann oder eben begraben wird, weil sie finden, diese Ehre sollte ihm zugutekommen. Und dann ist der Sohn da und also der Sohn von Leo und Tom Hardy, ist noch einer eigentlich dabei? Ja, doch dieser Typ aus Maze Runner.
Ja, ich habe den nie in Maze Runner gesehen. Ich habe mir nur gemerkt, dass er ein sehr komisches Gesicht hatte.
We're the Millers, der so komische Augenbrauen hat. Ich finde, der ist sehr charismatisch. Auf jeden Fall, die bleiben zurück und irgendwann wird dem Tom Hardy das zu doof und er killt erst den Sohn, was Leo mit ansehen muss und begräbt dann Leo so halb bei lebendigem Leibe oder sowas, ne?
Ja, Sekunde, ich glaube, da muss ich noch ein paar Sachen, oder zumindest an ein paar Sachen erinnere ich mich leicht anders. Die eine Sache war, die ich mich anders erinnere, die wollen halt irgendwie abhauen oder mit dem Typen gehen und die sind ja ständig irgendwie von diesen Indianern verfolgt. Der Name mir nicht einfällt, Akiri oder so, ganz komisch, aber egal. Und dann stellen die irgendwie fest, dass sie den Typen nicht mehr mitschleppen können, also Leonardo DiCaprio. Und dann sagen sie, wir teilen uns irgendwie auf und ein Trupp will zurückgehen, halt ohne ihn, und die bieten noch Kohle an für Leute, die halt auf Leonardo aufpassen wollen. Warte mal, wollten die ihn nicht sogar noch erschießen? Die wollten ihn erschießen und dann hat irgendwie der Sohn gesagt, nee, mach das nicht, Genau, genau, so war das. Die wollten, hat der Sohn gesagt, nee, nee, mach das nicht. Und dann sagt er, ja, okay, du hast recht. Das hat er jetzt irgendwie verdient, weil er in dem Kampf am Anfang so unglaublich gut war. Und dann, warte mal, und dann, lass mich kurz überlegen. Genau, und dann sagen die, ja, okay, dann bleibt halt der Sohn und Leonardo, glaube ich, zurück. Und dann sagt aber dieser Captain, ja, hier, ich biete irgendwie von der Armee, von der
genau, so und so viel, 100...
$100 oder so, wenn jetzt jemand noch bei ihm bleibt. Und dann sagt halt Tom Hardy, oh, für $100, weißt du was, da bin ich dabei. Und dann bleibt er da.
Und ich glaube, der mit den Augenbrauen sagt sogar noch, ich will gar nichts, du kriegst dann auch von mir noch die $100.
Ah ja, stimmt, genau, genau. Der kriegt die $100 vom Sohn. Und er kriegt die $100 von dem Typen mit den Augen. Ja, okay.
Jetzt, ich glaube, er kriegt $300.
Genau, insgesamt. Genau, genau, weil die anderen auf ihre Kohle verzichten.
Ich finde gut, dass du dieses Detail nochmal ausgearbeitet hast, weil es ist ganz wichtig, dass wir den genauen Betrag wissen für den
gesamten Film. Aber
auf jeden Fall, ja, ich fand's auf jeden Fall, war es dann sehr bewegend natürlich, weil da fängt der Revenge-Film dann nämlich eigentlich an. Weil nämlich Leo mit angucken muss, dass sein Sohn umgebracht wird, kaltblütig von Tom Hardy und dann eben praktisch bei lebendigem Leibe sozusagen begraben wird. Und ja, dann ist er da in der Natur völlig verletzt und muss überleben. Und dann beginnt eigentlich die Jagd. Wir müssen jetzt nicht den Film komplett nacherzählen. Ich wollte eigentlich nur für die Leute, die denken, oh fuck, mir macht's nichts aus, wenn ihr spoilt, dann wollte ich so ein bisschen anschneiden, worum es geht.
Lustig, dass du da aufgehört hast zu erzählen, wenn ich da nochmal kurz unterbrechen darf. Denn jetzt im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, hat mich da an dieser Stelle so langsam der Film verloren.
Was?
Da habe ich dann gedacht, ja, genau. Ab da ich dann gedacht, also ich hatte ja gehofft, dass es jetzt irgendwie so eine krasse Racheaktion gibt. Ja, irgendwie jetzt irgendwie die nächsten 5 Minuten, Leo macht sich wieder fit, ja, und dann sucht er hier den Tom Hardy und rächt sich. Aber ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, das dauert, ab dann hatte ich so gefühlt noch 1:50 Film vor mir.
Ja, oder, ja.
Weiß ich nicht. Und das fand ich, war, also muss ich gestehen, vielleicht lag es auch an meiner persönlichen Fitness oder so. Oder war das Popcorn alles war?
Findest du es inzwischen schon anstrengend, im Kino zu sitzen?
Genau.
Sind wir schon so weit?
Ja, das ist halt die Konzentration. Ich gucke halt meistens immer auf 3 Fernsehern gleichzeitig, ja, und da habe ich halt nicht mehr so viel Konzentration da, um einen Film mir 2 Stunden lang, so viel habe ich einfach nicht mehr.
Ich verstehe, was du meinst. Es ist kein einfacher Schnellguckfilm, ja. Ich finde aber auch nicht, dass er unglaublich lang wird. Ich finde dadurch, dass Leo so langsam erst wieder fit wird, wird das Leiden ein bisschen realistischer, ja. Und ich meine, es ist bei jedem Revenge-Film, aber auch bei den meisten Sportkampffilmen so, dass man im ersten Drittel erstmal extrem erniedrigt werden muss und praktisch ganz auf dem Boden landen muss, um sich dann langsam wieder hochzukämpfen.
Ja.
Es gab dann ja einige Szenen auch, weil Leo ja nicht nur auf der Jagd ist nach Tom Hardy, sondern gleichzeitig auch ein bisschen immer noch auf der Flucht dieses Indianerstamms, wo dich auch ganz wichtig interessiert, wie der genau heißt, was ich jetzt eher so sekundär interessant finde. Und da sind schon einige sehr spannende Szenen. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie die das da gemacht haben. Und wahrscheinlich würde ich, wenn ich so eine Gage bezahlt bekommen würde wie Leonardo DiCaprio, würde ich auch mal eben so mit so ein paar Feldschuhen und so einem Fell um ins fucking eiskalte Wasser springen, um mich irgendwo zu verstecken oder wegzuschwimmen oder was weiß ich. Aber ich nehme mal an, dass er das einfach alles gemacht hat. Vielleicht hat er einen Neoprenanzug drunter angehabt und es waren viele Rettungstaucher um ihn rum. Aber das waren schon, da habe ich schon kalt bekommen. Ne? Ich fand dann diese Jagd und wen er, es ist ja dann eigentlich, ist es ja auch wieder ein Stück weit Roadmovie, ja? Weil er jagt zwar diesen Typen, aber es ist ja nicht so, dass er sich, wie man es eben, oder vielleicht wie du es erwartet hast bei einem Revenge-Film, dass er sich praktisch so an der Crew bis so langsam in der Hierarchie hocharbeitet, killenderweise. Weil so funktioniert ja eigentlich so ein Revenge-Film, dass man dann anfängt bei den Handlangern und sich dann bis zum Chef durchkillt, über eine Dreiviertelstunde verteilt. Aber das ist sehr langweilig, da kommt man nicht bei John Wick oder sowas raus, den ich eben nicht so geil fand, weil er eben so Standard war.
Ja, da kommt dann aber auch sowas raus wie Payback, wo er immer weiter zu dem Boss telefoniert und dann immer sagt, ja, ich hätte gerne meine $3,000 zurück. Und jeder denkt, es wären irgendwie $300,000 und er ist dann immer genervt, weil er die dann immer korrigieren muss. Nee, das waren nur $3,000. Und so coole Sprüche wie, ja, sie reden mit einem Toten und so. Aber egal, sorry. Und sowas wie Kill Bill kommt da auch bei raus. Aber egal, sorry.
Genau. Aber Kill Bill sticht da ja auch eher aus der Masse heraus in dem Tempo und dem Rhythmus, den der Film hat. Aber ja, auf jeden Fall, ich möchte auch noch sagen, dass ich die Gewalt in dem Film sehr besonders fand, weil die Gewalt in dem Film so ein bisschen nach dem Haneke-Prinzip funktioniert, finde ich. Nämlich, dass sie sehr explizit ist, aber nicht so, dass sie durchgestylt wird. Ja, also, dass man sagen kann, cool, so à la El Mariachi oder so. Weißt du, was ich meine?
Sondern noch nicht ganz.
Dass sie eben nicht ästhetisiert ist.
Ach so, okay, ja.
Dass es Spaß bringt zu sehen, wie er metzelt, sondern sie ist immer sehr rau und direkt und irgendwie auch ein bisschen abschreckend, finde ich.
Ja, okay.
Fandst du nicht? Du bist inzwischen so abgestumpft. Du bist ein Herz aus Stein, Carsten.
Nee, also ich kann nicht genau erklären, wie Gewaltszenen, ganz besonders in diesem Film, was sie für Gefühle bei mir auslösen, ob das jetzt irgendwie Ekel ist oder Begeisterung oder so. Aber was ich zumindest attestieren kann, ist, besonders jetzt, wo du es angesprochen hast, vorher hätte ich es nicht erwähnt, dass die Gewaltszenen anders aussahen. Also wenn man, also so blöd, wie ich das mit meinem unfilmischen Wissen nur erklären kann, fehlte da jegliche Art von Coolness. Obwohl, ich erinnere mich gerade noch an eine andere Szene, wo Leo so Rambo-mäßig sich eine offene Wunde ausbrennt. Erinnerst du, oder hat man das gar nicht in dem Film?
Doch, ich glaube schon, aber es ist ja... das ist der man sieht ja einiges an Survival Skills bei ihm, sagen wir mal. Ja. Aber das ist ja dadurch nicht ästhetisierte Gewalt oder coole Gewalt. Und ich finde auch, es gibt ja noch ein paar Szenen. Es gibt ja zum Beispiel auch diese Indianerin, er trifft ja irgendwann diesen Ureinwohner Amerikas. Ich glaube, es ist inzwischen einfach, sagt man das nicht mehr, aber ich habe es mir so angewöhnt.
Jana, darfst du noch sagen.
Okay. Und dessen Frau wurde irgendwie verschleppt und er kommt ja irgendwann zu so einem Lager, wo eben er diese Frau sieht, die dann so ein bisschen für so Franzosen sind, das glaube ich, die in dem Film nicht gut wegkommen, wenn ich das mal so sagen darf. Und die dann irgendwie vergewaltigt wird und dann, ich glaube, beim Oralverkehr beißt sie dem Widersacher in den Pimmel, wenn ich mich nicht völlig täusche.
Oh, krass, okay.
Doch.
Was?
Oder,
ist echt der...
oder geht der Leo da? Nein. Da ist doch der Leo, schleicht sich doch dann an die Pferde und sie wird gezwungen, diesen Typen einen zu kauen, oder nicht? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Boah, da muss ich gestehen, also entweder war ich
jede Menge böse Kritiken.
Ja, das mag gewesen sein. Also das ist erstaunlich.
Ich weiß nur, hat der Typ nicht irgendwann so einen Schmerzensschrei ausgelassen, dass man weiß, okay, das muss was mit seinem Pimmel zu tun haben?
Ja, also geschrien hat er, aber ich dachte, Leonardo hätte da irgendwie, hatte der nicht irgendwie so ein Wurfmesser oder so?
Ja, aber
da oder irgendwie so eine Axt oder so ein Tomahawk oder so?
Wir sollten nicht mehr versuchen, weniger den Film nachzuerzählen, weil wir eindeutig darin failen. Aber es gibt ja so ein paar Sachen, die eigentlich nichts direkt mit dem Revenge-Teil des Films zu tun haben, sondern eher so seine Reise beschreiben, wo er diese Indianer, die sich übrigens ganz so komisch schminken, so bleich, so leichenhaft sehen sie aus. Aber ich fand, das kam irgendwie, wirkte dadurch authentischer als die Sachen, die man so in seiner Kindheit gesehen hat. An
ja, und sie hatten keine Feder an der Kopfkrause oder wie sowas.
Genau.
Kopfding oder wie auch immer.
Aber mir hat's gut gefallen. Und dann am Ende ist eben dieses Rachemotiv, wo er wirklich Auge in Auge mit Tom Hardy steht. Und es eine sehr lange, sehr blutige Schlägerei gibt, aber er am Ende, obwohl das eigentlich ein bisschen lächerlich ist, weil da ist der Tom Hardy sowieso schon weg. Und wenn man ihn dann noch ins Wasser stößt, dann kann man ihn auch gleich selber umbringen. Aber er erinnert sich dann an diese weisen Worte dieses einen Indianers, dass man nicht selber dafür da ist, Leute zu richten, sondern dass die Natur das selber machen muss oder man nicht sich durch Hass leiten muss oder irgend so einen schlauen Spruch. Und dann kickt er ja den Tom Hardy so ins Wasser. Und ich finde,
das treibt dann so traurig weg, so.
Ja, genau. Auf die Indianer zu, die so eine Biegung weiter praktisch warten, um dann ihn zu richten.
Ja.
Und ich fand es lustig, weil man das ist so eine der Gemeinsamkeiten, wenn überhaupt, dieses Motiv Rache und selber Justiz üben und praktisch sich am Tod anderer ein Gerechtigkeitsgefühl empfinden und ist es moralisch oder nicht, ist ja ein ähnliches Motiv, was sich auch Hateful Eight stellt.
Ja, stimmt. Aber was ich da noch sagen wollte, was ich daran interessant fand noch, als es dann wirklich zu diesem Rache-Element in dem Film kam, hatte ich schon gar kein Interesse mehr an Rache, also ich als Zuschauer. Denn da war die Tat halt gefühlt schon so unglaublich lange her, dass ich der ganzen Sache quasi schon so ein bisschen verziehen hatte. Oder dass
dein Sohn wird umgebracht, du wirst zum Sterben gelassen, aber hey, da sind 3 Wochen ins Land gegangen. Ich habe dem schon verziehen. Carsten, ja. Ich hoffe, wenn ich irgendwann mal aus Versehen jemandem etwas Schlechtes tue, dass du derjenige bist. Und zwar nicht, weil ich dich hasse, sondern weil ich glimpflich davonkommen kann.
Ja, da muss aber halt, du musst halt dann immer meine absolute Faulheit damit einrechnen. Also das darf halt nicht sofort danach passieren. Also da muss schon ein bisschen Zeit vergehen. Aber ja, aber du hast nur eine oder zwei interessante Szenen, glaube ich, noch nicht erwähnt. Ich meine, wir müssen nicht jede Szene durchkauen.
Nö, aber du kannst ja die Sachen, die dir gefallen haben oder nicht gefallen haben, kannst du ja gerne.
Gefallen haben nicht. Also, aber ich fand sie zumindest nur erwähnenswert. Und zwar, wo er sich Luke Skywalker-mäßig in einer Tierinnerei erwärmt.
Ach so, ja. Nicht, Quatsch. Ja, genau.
Aber in einem Tier erwärmt oder damit so eine Nacht übersteht. Das war das eine. Und das andere war, ach so, ja genau, dass er irgendwie rohes Fleisch isst. Und das habe ich gelesen, war ja jetzt auch quasi echt in dem Sinne von, dass er da tatsächlich echtes rohes Fleisch gekaut hätte. Ich weiß nicht, ob er es runtergeschluckt hat. Aber,
dabei habe ich mal gehört, er wäre auch Veganer. Aber gut.
Oh, okay, ja, das wusste ich nicht. Aber
für so eine Rolle kann man ja mal eine Ausnahme machen.
Ja, ich meine, vielleicht, ich weiß ja nicht, wo hört denn Veganismus auf? Ja, also vermutlich
erst bei rohem Fleischessen zum Beispiel.
Ja, aber zum Essen gehört ja auch Schlucken, so doof das jetzt klingt. Und wenn du es nur ausspuckst, dann ist es vielleicht ja nicht Schlucken und damit nicht Essen.
Hast du den Spruch auch mal nach einer Liebschaft gesagt? Hey, wenn du es ausspuckst danach, dann ist es nicht Schlucken.
Es tut mir leid, ich bin ja ein bisschen spitz, finde ich. Im Endeffekt macht es keinen Unterschied, weil klar, er hat natürlich dann rohes Fleisch oder
mit warmem Fleisch. Nee, ist mir scheißegal. Ich habe auch das mehr spaßeshalber gesagt.
Ja.
Ja, es gibt so ein paar Szenen, die nee, ich fand die Frage, die man eigentlich diskutieren muss, ist, hat Leonardo DiCaprio für diese Rolle einen Oscar verdient?
Das ist halt schwer. Zum einen,
ich habe nicht gefragt, hat Leonardo DiCaprio einen Oscar verdient, sondern hat er für diese Rolle einen Oscar verdient?
Ja, also das ist für mich, also zum einen habe ich super wenig Ahnung von den Oscars, weil immer wenn ich mir so alte Oscar-Ergebnisse angucke und mich dann an die Filme erinnere, dann denke ich mal so, war das jetzt wirklich irgendwie Oscar-würdig oder so? Also ich verstehe nicht, was die Klassifizierungen sind. Und
was naja, also du musst ja jetzt nicht Oscars, ist es eine herausragende schauspielerische Leistung von Leonardo DiCaprio in diesem Film.
Ja, das ist halt eine Sache, die ich nicht wirklich einfach beurteilen kann. Das Einzige, was ich beurteilen kann, ist, dass normalerweise, oder keine Ahnung, ich stelle mir halt eine großartige schauspielerische Leistung vor, wenn der Schauspieler es schafft, das gesamte Spektrum an Emotionen rüberzubringen. Beispiel Forrest Gump mit Tom Hanks. Ja? Da ist man traurig, man lacht über ihn, man lacht mit ihm, man ärgert sich mit ihm, man ist zornig mit ihm. Ja, also der Charakter geht durch sehr viele Emotionen, ja, und man als Zuschauer glaubt das. Ja, also ich habe das geglaubt, der Typ war glaubhaft für mich und Tom Hanks hat das gut rübergebracht. Also würde ich sagen, es gibt halt dieses große Spektrum an Emotionen, ja, und die hat Forrest Gump oder Tom Hanks alle getroffen. Und wenn ich das jetzt halt zum Beispiel mit The Revenant vergleiche, dann gibt es halt nicht so ein großes Spektrum an Emotionen, was die Rolle in dem Moment einfach nicht hergibt. Also der Typ war halt nie oder ist halt nicht besonders lustig oder so, aber zum größten Teil erfährt er halt Schmerz und Tragik. Und das quasi so viel, dass es irgendwann inflationär ist. Ja, also die Wirkung seines Schmerzes und die Wirkung dieser Tragik, dadurch, dass sie so viel in diesen gefühlt drei Stunden sind, ja, schwächt das eigentliche Element ab. Und deshalb für mich als Oscar-Bewerter würde nicht sagen, dass das eine Oscar-reife Rolle ist, was aber nicht an dem Schauspieler liegt, was jetzt irgendwie bescheuert ist, meine ganze Aussage, sondern an der Rolle, weil die gibt einfach nicht so viel her. Aber hat er Schmerz und Trauer und Zorn gut rübergebracht? Klar, war das glaubwürdig, dass er sich da, weiß ich nicht, mit einer Bärattacke, mit aufgerissenem Rücken irgendwie so einen Abhang runterrollt? Ja, ja. Keine Ahnung, ich habe noch nie mit einem Bär gekämpft. Ich stelle mir das sehr, sehr, sehr vernichtend vor. Aber ja, schwer zu sagen. Also und dann fairerweise, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was die ganze Konkurrenz ist. Aber ja, nach diesem langen Monolog muss ich sagen, ja, ich würde es nicht stören, wenn er einen Oscar dafür bekommt, weil er hat wirklich sich sehr viel Mühe gegeben mit dem Film. So großartig fand ich die Rolle nicht.
Okay.
War das zu viel?
Nö, überhaupt nicht. Also ich finde nicht, dass man für einen Oscar automatisch ein großes Spektrum von Happyheimer bis tief traurig über aggressiv zum Besten geben muss. Das glaube ich nicht. Aber ich finde, man muss irgendwas sehr überzeugend spielen und sehr weit von sich weg oder halt sehr tief in einer Rolle stecken. Und ehrlich gesagt, ich will, dass Leonardo den Oscar kriegt, aber so wie ganz oft Oscars vergeben werden, nämlich eigentlich für die 100 Male, wo er vorher schon einen Oscar hätte bekommen müssen. Ich finde, er hätte für Gilbert Grape, This Boy's Life, Titanic, Django, Wolf of Wall Street, für all diese Filme hätte er schon Oscar verdient gehabt, dann gebt ihm den jetzt, verdammte Scheiße. Oder?
Ja, klar, also besonders passt dann ja auch wieder meine Beschreibung, in Wolf of Wall Street hat er halt viel mehr Emotionen rübergebracht, ja, und zum Beispiel in Django Unchained hat er es halt geschafft, ein richtiges Arschloch zu spielen, was ich mir auch sehr schwierig vorstelle, ja, also den Bösewicht zu mimen oder einen zumindest moralisch sehr schwierigen Charakter rüberzubringen, finde ich, ist immer eine Nummer schwieriger als keine Ahnung, als so einen guten Typen zu bauen. Ja, schwer zu beschreiben, aber naja, was soll ich sagen?
Naja, auf jeden Fall, du fandst den Film jetzt nicht so geil oder
ja, also zu lange? Also fürs Kino, boah, ist das nix. Also dafür ist halt echt zu lang. Oder war mir zu lang. Muss man sehr vorsichtig sein. Er wäre mir zu lang. von der Handlung her, wie gesagt, bis zu der Szene, wo sein Sohn erstochen wird, ja, und dann noch bestimmt noch so 5 bis 10 Minuten war ich noch voll dabei, aber irgendwie schafft es dann dieser Film von einem sehr handlungsgetriebenen Film zu einem sehr personengetriebenen Film zu werden. Irgendwo gibt es da einen Wechsel von einem, weiß ich nicht, eher actiongeladenen Film hin eher zu sowas wie Der mit dem Wolf tanzt. Und das finde ich halt genau verkehrt rum. Also ich hätte es eher gehabt, ich hätte es wahrscheinlich besser gefunden, wenn der Film eher ruhig angefangen hätte und dann irgendwie ein großes Ende hätte. Ganz lustiger Übergang übrigens zum anderen Film. Aber Punkt. Das ist halt meine Meinung. Es ist definitiv kein schlechter Film, ja, bitte. Ich habe echt viele, viele schlechtere Filme gesehen. Aber auf diesem hohen Niveau, auf dem er spielt, war er halt nicht so gut.
Okay. Also ich finde ihn trotzdem eine unbedingt Empfehlung, aber ich habe gerade, bevor wir den Cast gestartet haben, hat auf Facebook jemand geschrieben, dass er jetzt in den Film geht. Und dann habe ich gesagt, ah cool, mir hat er sehr gut gefallen. Und er hat geschrieben, mir nicht.
Hä? Ach so, okay. Also,
dass ihm der Film nicht gut gefallen hat. Sprich, du bist nicht alleine. Ich fand ihn auf jeden Fall cool. Und, ich habe mir aber auch ein bisschen, ganz ehrlich gesagt, ich habe mir ein bisschen mehr erwartet. Ja.
Ja.
Weil ich fand den Trailer total geil. Und ich fand auch, dass er seine Längen hatte oder sehr lang war. Aber ich finde, er hatte immer wieder, also es war jetzt ja nicht so ein Arthouse-Ding, wo man die ganze Zeit nur so langsame Schwenks durch die Natur gesehen hat, sondern es ist ja immer wieder was passiert. Also ob er da mit dem Pferd da irgendwie mal 100 Meter in die Tiefe stürzt oder sich mit irgendwo anschleicht und ja. Ja, okay. Aber
Was ich nur noch kurz einwerfen wollte, das war ja von einem Typen, dessen Nachnamen ich mir nicht traue auszusprechen, Inarritu oder so. Und von dem habe ich bisher keinen anderen Film gesehen.
Hä, du hast doch Birdman gesehen, oder nicht?
Bis auf Birdman, wollte ich gerade sagen. Und weil zu Birdman ist mir noch eingefallen, dass dieser Regisseur wohl irgendwie so eine Vorliebe hat für so lange Szenen. Denn Birdman hatte ja quasi, war ja quasi auch schnittfrei. Oder was heißt auch schnittfrei, ist Quatsch.
Er war nicht schnittfrei.
Also, okay, klar, natürlich hatte der Film Schnitte, aber es kam so rüber, in Birdman, dass das alles quasi mit einer fließenden Kamera, mit einer Person, die durch die Gänge gehen muss und so, so gedreht worden ist. Klar,
also mir hat der Film besser als Birdman gefallen, um das mal zu sagen.
Ja, das finde ich halt erstaunlich, denn mir hat halt Birdman besser gefallen. Vielleicht auch, weil eine ganze Ecke kürzer war.
Also danach beurteile ich nicht. Es kann ein Film auch 5 Stunden... Guck mal, bei Herr der Ringe bist du doch auch nicht so, oder? Da hat sich doch auch nicht gestört, dass jeder Film 3 Stunden ging. Das kann ja nicht das Kriterium sein. Nee,
stimmt, hast du recht. Es lag auch an Birdman daran, dass es da noch mehr interessante Charaktere gab. Da gab es ja hier seine Tochter und hier und... Ach Gott, wie heißt er nochmal? Ich habe seinen Namen vergessen. Und
Edward Norton und Jack...
Edward Norton, genau. Und der andere Typ, der sein Manager war, das nahm mir auch nicht
an. Galifianakis?
Ja, genau, das war Galifianakis. Ja, du hast recht, ja. Und das waren alles interessante Leute, die man halt gesehen hat. Seine weiblichen Hauptrollen und so, diese ganze...
Ich merke schon, Emma Watson hat es dir angetan.
Das war seine Tochter, ne?
Mhm.
Aber das war, ich meinte aber die andere weibliche Hauptrolle. Das war jemand anders.
Ah, ist egal. Auch nicht so wichtig. Lass uns weitermachen mit dem anderen Film, der nämlich zeitlich, glaube ich, fast genauso lang war. Der war auch 2 Stunden, 20 Minuten oder so.
Ja.
Der neue Tarantino. Wie habe ich mich darauf gefreut? Ich war sogar ein bisschen verärgert, dass der lief bei uns wesentlich früher als bei euch. Aber er lief irgendwie am 5. Januar oder irgend sowas lief der an. Und leider Gottes nicht mehr im letzten Jahr, weil ich habe gedacht, oh Mann, wenn der noch gekommen wäre, dann wäre das das beste Kinojahr ever gewesen. Aber nachdem ich ihn gesehen habe, muss ich sagen, also ich muss ihn mir sowieso noch ein zweites Mal angucken. Ich finde, wenn man, eigentlich dürfen wir gar nicht über den Film reden, wenn wir ihn beide nur einmal gesehen haben, weil ich glaube, dass der eventuell noch mal einiges mehr Qualität entfalten kann. Er kann wesentlich besser werden, er kann natürlich auch noch wesentlich schlechter werden, wenn man ihn ein zweites Mal sieht. Weil man eben das Vorwissen hat, wie die Szene in dem Haus zustande gekommen ist und wie wer was für Pläne und Interessen hat und wer zu wem gehört. Und Tarantino hat gesagt, im Vorfeld, also zumindest habe ich das gehört, dass Spannung wie ein Gummi ist. Und wenn man eine spannungsgeladene Szene hat, die man mit Dialogen filmt, dann kann man den Gummi immer weiter spannen und dadurch die Spannung erhöhen. Ja? Und ja. Ich hatte stellenweise so ein bisschen das Gefühl, dass das Gummi schon gerissen war. Weil wenn ich vergleiche mit zum Beispiel den Dialogszenen in Inglourious Basterds oder den Dialogszenen in Django, der Dinner-Szene, fand ich das hier teilweise irgendwie, fand ich die Spannung einfach nicht so extrem. Obwohl man natürlich weiß, irgendwann wird hier richtig das Blut spritzen. Es ist nur die Frage, wann und zwischen wem und was genau. Aber im Großen und Ganzen fand ich wirklich es ein bisschen seltsam, warum er den Film so gezogen hat. Aber red du erst mal, mich interessiert, was du von dem Film fandest.
Ja, finde ich erstaunlich. Also ein paar Sachen waren bei mir halt jetzt anders, wenn ich das jetzt höre. Zum Beispiel gerade auf das Letzte, was du gesagt hast, einzugehen, dass du halt gesagt hattest, okay, gleich müsste das Blut spritzen. Damit habe ich eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht gerechnet.
Nee, ich habe nicht gesagt gleich, sondern ich habe gesagt, ich bin mir von Anfang an sicher gewesen, dass es irgendwann, dass der Film damit endet, dass alle sagen, okay, tschüss, sondern dass da irgendwann so ein Shootout kommen wird. Nicht so krass erwartet wie bei Django, aber ja, dass es auf jeden Fall irgendwann einen Shootout geben wird.
Ja, also das war bei mir halt anders. Ich hatte halt nicht mit diesem Shootout gerechnet. Fairerweise, ich kannte auch wieder vorher, glaube ich, nicht wirklich einen Trailer oder nur diesen Trailer, wo, glaube ich, die Charaktere so kurz gezeigt worden sind und die coole Musik im Hintergrund lief, sage ich mal. Und ich hatte gedacht, also ich habe halt immer, also Tarantino schafft es halt wieder, dass ich halt denke, okay, das wird jetzt vielleicht wieder so ein Film eher wie Jackie Brown, wo es halt nicht so eine Riesenschießerei gibt oder wo sich nicht jeder gegenseitig erschießt und der viel mehr Diskussionen hat und viel mehr Gespräche hat.
Ja, es ist ein Kammerspiel, da braucht man gar nicht drüber reden. Ich habe nur gesagt, ich wusste, dass es enden wird mit einem Blutbad.
Ja, okay, aber ich muss halt gestehen, ich weiß nicht, wie er das macht, ja, oder vielleicht muss man da sehr lange für analysieren, warum er das macht, aber, oder wie das funktioniert, aber was halt absolut funktioniert, und das hat auch wieder bei diesem Film so gut funktioniert, ist, dass jeder Charakter irgendwie eine glaubwürdige Rolle hat und zeitgleich noch eine interessante Rolle hat und irgendwie von sich erzählt und wie die miteinander agieren und da setze ich mich einfach gerne dazu und lasse die echt stundenlang labern. Das stört mich absolut nicht. Das finde ich super interessant, jede Kleinigkeit, die sie erzählen und so. Und wie das geschaffen wird, ich weiß auch gar nicht, wenn ich zum Beispiel ein Beispiel nennen darf. In dem Film ist ja immer wieder diese Rede von diesem Brief, den Samuel L. Jackson hat, der von einem ehemaligen Präsident oder vom aktiven Präsident oder so geschrieben. Erinnerst du dich an den
Brief? Ja, natürlich.
Achso, klar, okay. Und das ist ja eigentlich eine minimale Sache. Ja, also wenn jemand erzählt, ja gut, okay, nein, aber weißt du, das ist so, wäre das Avengers wo, ja, dann gäbe das keinen Brief. Dann gäbe das irgendwie einen magischen Stab der Auslöschung, ja, der absolut wichtig ist und der irgendwie im Tresor liegt und den alle klauen wollen und so. Aber dieser Brief, der ist halt für Samuel L. Jackson sehr wichtig, ja, ihm ist er wichtig. Und alle Leute, die davon hören, und manche wissen davon gar nichts, aber wenn sie dann davon hören, dann sind sie sehr interessiert. Oh, ein Brief des Präsidenten, das will ich auch sehen, ja. Und dadurch, dass die da halt so von begeistert sind, ja, ist ein Ding, das mir eigentlich vorher egal gewesen wäre. Sowas wie ein Brief des amerikanischen Präsidenten, hätte ich gesagt, willst du sowas sehen? Ich so, keine Ahnung, dafür würde ich nicht ins Museum gehen, ja. Aber habe ich dann gedacht, oh krass, jetzt will ich den auch sehen, ja. Jetzt will ich wissen, was steht in diesem Brief und wie hat es sich mit dem Brief auf sich. Und ich weiß auch nicht, wie der das macht. Vielleicht dadurch, dass der mit diesem Gummiband irgendwie so eine Spannung erzielt und dann so gefragt wird, oh, ist das wahr? Ich habe da so ein Gerücht gehört und so. Und dann so, ja, das stimmt. Und kann ich mal sehen, ja, ich weiß nicht und so. Weißt du, dass da halt so viel mit rumgespielt wird, ja, werde ich halt auch als Zuschauer an dieser Sache. Unglaublich bin ich halt immer interessierter. Und die Charaktere und der ganze Film ist pickepacke voll mit solchen Dingern, ja. Woher die Leute ihre Spitznamen haben, wer wen kennt, wieso der eine den anderen nicht leiden kann, weil die sich schon vor Jahren gesehen haben, wieso der eine hier irgendwie, kann er, selbst der, die Bezeichnung von Begriffen, ja. Ich gucke jetzt seit Jahren Filme auf Englisch, ja, und englische Computerspiele und alles Mögliche. Aber dieser blöde Laden, in dem die waren, ja, ich habe schon wieder vergessen, wie das Ding hieß. Haberstank oder so. Wort, das ich noch nie gehört habe. Was ist das? Ja, und so voll ist dieser Film mit solchen Sachen, dass ich die ganze Zeit quasi dabei sitze und denke, oh, was hat es denn damit auf sich? Oh, da möchte ich mehr von wissen. Und wie ein Hund, der so Eichhörnchen im Wald beobachtet, ja, bin ich die ganze Zeit, wenn ich die ganze Zeit von interessanten Subplot-Element A zu interessanter Nebensache B hingeführt, die aber alle gefühlt fast unwichtig sind. Aber irgendwie schaffen die das dann doch. Es ist total schwer zu erklären, aber ich saß in dem Film drin, ich war keine Sekunde gelangweilt. Als ich rausgegangen bin, hätte ich sagen können, oh, weißt du was, den gucke ich mir direkt noch ein zweites Mal an. Super.
Also ich finde, ja. ich meine, am Anfang mit dem muss ich auch sagen, dass ich dann einfach meinte, dass ich dachte, ich bin ja der große Fan von der Dinner-Szene zum Beispiel in Inglourious Basterds, in Django. Ich bin ja ein Riesenfan von dieser Apfelstrudel-Szene zum Beispiel. Also wirklich, ja, wo ein Gespräch ist, was so schwarze Gewitterwolken und so Spannung drüber hat, dass jedes Wort schwer wiegt. Und ich fand eben, dass dieser Film, wie du sagst, er hat viele, viele kleine Schauplätze und viele Seitenhiebe und interessante Sachen und alles. Und er ist aber er hat eben nicht, ich habe gedacht, das wird jetzt das Masterpiece, ja. Auch ein Western, das ist sowieso irgendwas. Tarantino hat ja sowieso, die Hälfte seiner Filme waren Western, aber jetzt fängt er an, Western mit Cowboyhüten zu drehen. Und ich fand den Film überhaupt nicht schlecht. Er hat immer noch die Magie. Also ich motze hier auf allerhöchstem Niveau. Ja.
Ja.
Aber ich finde, dass teilweise der Film den Fokus so ein bisschen verliert. Und dieses Ding ist, einer von uns lügt, ja. Was schon so ein bisschen was Hitchcock-mäßiges ist, ja. Wir sind hier alle in einem Raum und einer von uns erzählt nicht die Wahrheit. Und wir erfahren ja später, dass es mehr als nur einer ist. Und es gibt dann auch diese Szene, wo Tarantino dann eben erzählt, was passiert ist, als der und der weggeguckt hat. Solche Sachen. Und ich find alles ich fand alles cool, aber ich fand irgendwie, dass teilweise man dass so lange war, dass diese Spannung, dass dieser Gummi nicht immer straffer gespannt war, sondern irgendwie immer ein bisschen schlapper wurde. Und am Ende auch dieses wir müssen uns rächen, dieses Rachemotiv, dieses ich liege eigentlich schon im Blut, aber ich muss der Alten beim Sterben zugucken, Ding, ja. Und ich fand auch übrigens, dass der komische seltsame Elemente hatte, die so Comedy-mäßig aufgemacht waren. Zum Beispiel, dass Kurt Russell, wie heißt sie nochmal? Jennifer Jason Leigh, dass er ihr so in die Fresse haut immer so. Das ist so, das hat schon fast so was Bud Spencer-mäßiges. Und im Kino haben sie auch gelacht bei mir und ich fand es total unappetitlich und arschlochmäßig, wie die mit der Frau umgegangen sind, auch wenn sie zum Tode verurteilt war. Und ich hatte auch nicht diesen Hass gegen sie, den man am Ende haben sollte und den zumindest Samuel L. Jackson. Und wie heißt der Typ, den man auch aus The Shield kennt?
Walton Goggins, das wollte ich mich noch ansprechen. Aber ja, nee, ja. Der Typ mit den sehr kurz oder sehr wenig Haaren auf dem Kopf, der heißt Walton Goggins.
Aber ich mag den ja sehr und ich kann auch sehr gut einen Arschloch spielen. Ich fand es cool, dass er in diesem Fall nicht das Arschloch war. Das hat mir super gut gefallen.
Ja, das ist halt so geil, finde ich mal wieder, weil das ist halt nicht so hundertprozentig klar, ja. Der Typ ist so leicht rassistisch oder vielleicht ist leicht noch untertrieben. Ja, der hat ja die ganze Zeit was gegen Samuel L. Jackson und zwar nur wegen seiner Hautfarbe, ja. Und weil er und hat diesen Südstaaten-General da so verehrt und so und gesagt, ja, keine Ahnung, ich traue es mich auch kaum zu sagen. Ich glaube, das N-Wort ist auch von ihm mehrfach gefallen, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, das ist sowieso so ein Ding, wo die Diskussion in Amerika immer hoch hat. Warum hat Quentin Tarantino so ein extremes Bedürfnis, dieses Wort so zu überstrapazieren? Und da gibt es sehr viel Pro und sehr viel Contra gegen, ja. Aber ja.
Ich glaube, das ist einfach nur so wieder so ein gewollter Tabubruch. Und dass du das erwähnst, dass halt der Jason Lee halt so übel mitgespielt wird, also dass es so viel körperliche Gewalt gegen die gibt, ja, obwohl sie ja klar in so einer hilflosen Rolle ist, ja, also die ist irgendwie, die Hände sind zusammengebunden und keine Ahnung, die Gewalt ist einfach unnötig. Musste ich halt sagen, fand ich das selten irgendwie komisch. Ich fand es aber auch nicht schockierend. Ich fand es halt nur wieder, das war wieder einer dieser 50 Elemente, 500 Elemente, mit denen ich halt nicht gerechnet hätte. Denn das hat ja bei mir dann eigentlich nur die Frage immer dann aufgeworfen, was hat die getan, warum wird ihr so ein Hass entgegengebracht? Ja, was hat die getan? Ja, ist es irgendwie Mehrfachmörderin oder keine Ahnung oder hat sie irgendwelche Kinder von Kurt Russell umgebracht oder so? Ja, das hat halt einfach immer nur mein Interesse geweckt, weil ich dachte, die Leute sind ja nicht... Ja,
von Anfang an klar, dass einfach nur ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt war, dead or alive, und er ist derjenige, deswegen wird er der Hangman genannt, der die immer alive anschleppt.
Ja, völlig okay. Das ist ja okay, aber das heißt ja nicht, dass man sie schlecht behandeln muss.
Nee, ja, natürlich das ist ja, nicht.
Und natürlich das war ja, und das war ja übertrieben, ja. Und das war ja dann genauso wieder eines von, finde ich, halt quasi, warum musste man die Tür zunageln? Ja, das ist eine von diesen Elementen, bei denen ich mich halt die ganze Zeit frage, warum ist das so? Ja, und
also in dem Film wird es damit erklärt, dass der Sturm so schlimm ist und dass eben so ein Blizzard, weswegen? Den Blizzard braucht es ja, um die Leute da wirklich die ganze Nacht zusammen oder den ganzen Tag und die ganze Nacht in dieser Hütte verbleiben zu lassen. Sonst wäre ja der Logik nach der ein oder andere auch einfach dann nach einer kleinen Stärkung weitergeritten.
Klar, verstehe ich alles voll und ganz. Macht ja auch Sinn, so aus einer Story-Sicht. Aber in dem Moment, wo ich halt noch nicht weiß, wie die Story weitergeht und ich einfach durch so viele Kleinigkeiten abgelenkt bin und in meinem Kopf irgendwie die ganzen kleinen Elemente so, ich versuche ein großes Bild daraus zusammenzubauen, gibt es dann halt auch Momente, wo ich mich frage, ja, warum wird denn jetzt die Tür zugenagelt, ja? Warum wundert sich denn Samuel L. Jackson so sehr über dieses Gulasch oder was das war? Warum redet der eine Typ so wenig, ja? Und es macht halt quasi Spaß, im Endeffekt dann diese Auflösung zu sehen, warum das alles so war. Und dass das dann alles in einer großen Schießerei endet, ist für mich total okay.
Ist für mich auch okay, übrigens. Also, obwohl es echt vielleicht der brutalste Tarantino war. Also die Schießerei, die war schon teilweise, auch dieses Blutkotzen ist sehr unappetitlich.
Stimmt.
Trotzdem, ich weiß nicht, warum ich so kritisch bin, weil ich liebe Tarantino und ich mag auch den Film und vielleicht feiere ich ihn unglaublich, wenn ich mir noch ein zweites Mal angucke. Trotzdem finde ich zum Beispiel, dass die Geschichten, ja, denk jetzt mal an die Anfangsszene von Inglourious Basterds, wo man nach ungefähr der Hälfte des Dialoges die Kamera nach unten schwenkt und man sieht, shit, hier unten haben sich die Juden versteckt und er oben führt so ein Gespräch, wo die ganze Zeit eigentlich im Raum steht, ich weiß genau, dass du jemanden versteckst, aber ich mache jetzt hier so ein bisschen Konversation. Also wo so eine bedrohliche Stimmung ist und wenn man dann guckt, wo also dann diese Geschichte mit dem, die Samuel L. Jackson diesem alten Typen erzählt, um ihn praktisch aus der Raison zu bringen und ihm erzählt, wie sein Sohn ihm einen geblasen hat und ohne Klamotten an und so. Das ist so ein bisschen, ich finde, es hat in so ein paar Stellen hat der Film gewirkt wie jemand, der, und ich meine es nicht komplett, ich meine aber in dieser Geschichte zum Beispiel einfach wie jemand, der selber gerne wie Tarantino wäre, es aber nicht so geil hinkriegt. Und ich finde dann eben diese Geschichte, die war einfach ein bisschen schwach. So, war dann praktisch das Ganze, was der Geschichte war, ist, he sucked my big black cock. Und ich fand einfach, da waren in anderen Filmen von ihm gewieftere schlauere Geschichten und Konstrukte. Geschichtenkonstrukte.
Ja, okay. Ich verstehe, was du meinst. Jetzt im Nachhinein betrachtet, fällt das auch eher als irgendwie übertrieben oder irgendwie zu einfach aus. Ja, irgendwie, man denkt sich so, ja, wie kann man ihn denn jetzt richtig wütend machen? Ja, wie kann man einen Rassisten richtig, richtig wütend machen? Ja, und da wäre das vielleicht quasi, dann ist das die naivste Antwort von irgendwie so einem 12-Jährigen oder 14-Jährigen, ja. Ich verstehe, was du damit meinst. Aber das hat halt nicht gereicht, um mir den Film madig zu machen, muss ich gestehen.
Hat's mir auch nicht.
Aber hätte man sich was Klügeres ausdenken können, gebe ich dir voll und ganz recht.
Ich bin gespannt, wie der Film wirkt, wenn man ihn jetzt sieht und man weiß, dass der Channing Tatum da unten drunter wartet die ganze Zeit und wer eben zu der Bande gehört und wer nicht, ob dann auch dieses Schweighafte, dieses alten Sachs und so irgendwie dann vielleicht total spannend ist, wenn man weiß, dass er eigentlich auch in Lebensgefahr ist, wenn er überhaupt redet, weil sie haben ihm, glaube ich, Redeverbot erteilt. Und ja, das sind ja einige Sachen, die hoch interessant sind im Grunde, wenn man sie zum zweiten Mal sieht. Ich frage mich nur, ob es so gut funktioniert, wie zum Beispiel in Shawshank Redemption, also in Die Verurteilten, wo eine Zelleninspektion ist, wo kurz darüber diskutiert wird, ob das Poster abgenommen werden muss, was man wirklich beim zweiten Mal erst spannend finden kann, weil beim ersten Mal weiß man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass dahinter sich ein Loch befindet. Und oh shit, jetzt habe ich für die Leute, die es nicht kannten, Die Verurteilten solltet ihr euch vielleicht mal angucken, sowieso ein guter Film. Aber ja. Es ist halt so ein Ding, wo man bei der zweiten Sichtung, und du hast vorhin eingangs gesagt, ich werde auf jeden Fall, als ich draußen war, habe ich gesagt, den muss ich mir gleich nochmal angucken. Hast du ihn dir denn gleich nochmal angeguckt?
Nee, das sagt man ja, sowas sagt man ja immer nur und tut's dann nie. Ja, genau. Aber was mich noch interessiert hätte, du hast, also was ich halt im Nachhinein erst herausgefunden habe, ich wusste zwar, dass es von diesem Film auch so eine Roadshow-Version gab, also, dass sie auch auf 70 mm gedreht worden ist. Aber ich habe mir halt gedacht, ja, 70 mm, keine Ahnung, weiß jetzt nicht, was daran so toll sein soll. Was ich dann aber erst im Nachhinein herausgefunden habe, ist, dass diese 70 mm Fassung auch 20 Minuten länger ist. Also da gibt es noch irgendwie...
Soll aber nicht, ich habe von irgendjemandem gehört, der es gesehen hat, und da soll nicht wirklich was essentiell Tolles extra sein. Ich glaube, das Lied ist, glaube ich, länger, was sie singt und solche Sachen, aber nicht
wirklich. Ja, es gibt so eine ein Einführungselement, also das fängt halt nicht so direkt quasi mit der Kutsche an, sondern da gibt es noch so einen 6-Minuten-Starter und so.
Ich fand übrigens die Musik, die anfangs kam und die dann später nochmal kam, fand ich grandios, diese ich kann es jetzt gar nicht mehr nachmachen, ich weiß nicht mal, ob es eine Oboe war oder so ein ganz, also da überhaupt nicht typisch für Morricone, oder wer war das doch? War doch Morricone, oder?
Ja, klar, 87 Jahre ist der.
Und, sondern das erinnerte mich fast an Tanz der Vampire, gab es auch so ein ähnliches Lied und das kam auch, wurde dann bei irgendeinem Kreuz oder Wegweiser fing es, glaube ich, das erste Mal an und fand ich total geil. Also, ja, ich werde mir den Film nochmal angucken, vielleicht morgen. Vielleicht muss ich nochmal diese Woche mit meiner Frau auch nochmal, die hat es nämlich noch nicht gesehen. Und ich bin gespannt, wie er beim zweiten Mal wird. So,
Achso, nochmal die Oscar-Frage. War der Film eigentlich für irgendwelche Oscar-Kategorien nominiert?
Ich glaube, für irgendeine ganz unwichtige Special Effects oder sowas. Oder Musik. Ich weiß es nicht. Aber nee, ich glaube nicht für bester Film.
Oh, okay.
Und auch nicht für bestes Drehbuch.
Komisch, ne? Aber naja.
Hat Tarantino denn schon mal einen Oscar gewonnen? Also, ich meine jetzt selber?
Keine Ahnung. Also, ich könnte es nachgoogeln.
Okay. Google mal. Ansonsten wollen wir noch kurz so ein paar Filme anreißen, die wir in letzter Zeit gesehen haben?
Klar, gerne. Ich habe auch ein paar sehr ungewöhnliche Filme gesehen. Das ist
sag mal ganz was. Interessant. Fang mal an.
Okay, also das erste, auf das ich jetzt so nur halb vorbereitet wäre, ist Upstream Color. Also, weiß ich gar nicht, wie man das so hoch.
Gegen
das
den sagt. Stromfarbe.
Ja, genau, gegen den Stromfarbe. Ja, das macht sogar voll Sinn. Ja, stimmt. Und du weißt jetzt im Moment gar nicht, warum. Ja, den habe ich gesehen. Hast du den gesehen? Das ist mehr so ein Independent-Dingen.
Ich kenne den Namen, aber ich muss mal kurz wieder gucken.
Ja, das ist von dem Macher, der auch Primer gemacht hat. Und Primer war ja für mich, oder Primer, bin mir nicht mehr ganz sicher, das war für mich so ein Film, den ich ziemlich cool fand. Das war so ein Zeitreisefilm, wo jemand sich in eine Box legen musste und für jede Minute, in die er in der Box gelegen hat, ist er eine Minute in die Vergangenheit.
Ich weiß, das kennen wir schon. Da hast du mehrfach von erzählt im
genau. Podcast. Und das ist jetzt halt sein neuer Film. Und was heißt neu? Der ist, glaube ich, auch schon wieder 3 oder 4 Jahre alt und ich habe den nie gesehen. Aber ich habe ihn jetzt letztens gesehen und ich fand den ziemlich gut. Ja, also es ist kein perfekter Film, aber es ist halt mal wieder in diesem Fantasy-Sci-Fi-Bereich. Und wie soll man das sagen? Es geht generell um eine Droge, die telepathische Sachen ermöglicht. Aber wirklich nur telepathische Sachen. Also man kann in das Leben von anderen Menschen gucken, aber es nicht beeinflussen. Was die Droge auch noch ermöglicht, ist, dass wenn du, ich sage mal, sie eingenommen hast, bist du willenlos, hast unglaubliche mentale Leistungskraft, aber quasi willenlos. Wie nennt man das? Idiot Savant, der hat sich irgendwie alles... Bill?
Okay, ja.
Der sich alles merken kann und irgendwie alles machen kann und nicht müde wird, aber hat keinen eigenen Willen mehr. Also du kannst ihm irgendwie sagen, ja, hier, schreib die Bibel ab oder lern die Bibel vielleicht sogar auswendig und dann macht er das. Und einen Tag später, also jetzt nicht irgendwie wie Nummer 5 lebt, der sich da irgendwie durch 5000 Seiten durchblättert, der braucht das halt schon die normale Zeit für, aber dann schafft er das halt. Und und das ist halt verpackt. Und jetzt will ich ehrlich gesagt nicht zu viel erzählen, weil das müsste eigentlich schon genug erreichen. Es geht nicht um Außerirdische oder sonst was. Es geht halt quasi um Drogen und ist halt so ein bisschen so ein Fantasy-Sci-Fi-Film. Und ich fand ihn ziemlich gut, aber nicht zu viel erwarten, weil das ist halt auch so ein super Low-Budget-Produktion, die independent ist. Und leider muss man auch fairerweise sagen, gibt es in dem Film unglaublich wenig Dialog. Also das meiste wird quasi so durch Handlung und dass Leute halt irgendwas tun und dann siehst du den Menschen dazu bei, dass sie irgendwas erledigen und da wird halt wenig erklärt, sondern du musst dir dann immer selber deine eigenen Schlüsse ziehen. Das machte mir aber Spaß beim Film. Und zum Ende hin wird er an manchen Stellen ein bisschen langatmig. Da gibt es halt so Szenen, die einfach nicht aufhören wollen. Und das ist halt recht überraschend für einen Film, der gerade mal 90 Minuten lang ist. Aber abgesehen davon hat er mir sehr gut gefallen.
Eine klare Empfehlung.
Also für so Sci-Fi-Fantasy-Leute, die sowas mögen. Also nicht für alle.
Okay.
Er hat übrigens zwei Oscars gewonnen.
Okay.
Beide aber für Screenplay. Einmal für Pulp Fiction und einmal für Django Unchained.
Ich muss mal ganz kurz nochmal...
Also der Quentin Tarantino, nicht der Typ, der Upstream Color gemacht hat.
The Big Short. Habe ich gesehen.
Habe ich auch gesehen.
Hast du auch gesehen? Na super.
Jawohl.
Und ich muss sagen, er hat mir unglaublich gut gefallen. Ich habe den Trailer gesehen, habe gedacht, ach, das wird jetzt so ein Film, der wahrscheinlich in Hollywood total ankommt oder vielleicht sogar bei den Oscars abräumt, weil er so ein aktuelles Thema behandelt, weil er nämlich über diese Immobilienblase und die dann zur Finanzkrise in den USA geführt hat, berichtet und eben anhand von Christian Bale, der eben so ein kleines Genie ist, der irgendwie merkt, dass da diese Immobilien Loans, also diese, wie nennt man das nochmal im Deutschen, Hypotheken.
Hypotheken, genau.
Wie die immer gebündelt werden, immer wieder neu verkauft werden, dass das bestimmt dann irgendwie doch ein bisschen trocken ist und dann aber trotzdem wie eine Comedy wohl gemacht ist und so. Und ich muss sagen, ich war, in einer halben Stunde habe ich schon ein Grinsen auf dem Backen gehabt und habe gedacht, oh Mann, ist das teilweise geil gemacht. Und das fängt an mit, wie Sachen erklärt werden, für Dumme sozusagen. Und anstatt dann sich die Mühe zu machen, das zu erklären. Es wird auch hier übrigens ständig gibt es dafür eine deutsche, sagt man einfach, das Brechen der vierten Wand oder so? Egal, es wird die Illusion einer Welt aufgehoben, weil die Schauspieler den Zuschauer direkt adressieren, direkt ansprechen. Und dann sagen sie, aber ich lasse das jetzt lieber, bevor ich das erkläre, lasse ich das. Und dann ist die eine attraktive Blonde wie heißt denn der Film mit Leo? Wolf of Wall Street. Erklärt es dann und in der Badewanne liegend. Und das nächste Mal wird es dann wieder anders erklärt, aber immer so, dass man es kapiert. Und ja, immer sehr unterhaltsam. Und ja, es ist eigentlich drei Viertel des Films, es ist total lustig und total unterhaltsam und total interessant. Und das letzte Drittel oder Viertel zieht einen dann ganz schön runter, weil man ja bemerkt, scheiße Mann, das ist ja alles wirklich passiert. Und wie traurig das ist. Und der Film macht dann sogar am Ende ja noch sowas, dass er, und ich meine, das ist ja keine News in dem Hinsicht, deswegen spoilere ich auch nichts. Aber als dann am Ende gesagt wird, und dann kamen alle großen Bankentypen, die da mit bei diesem Scam im Grunde gemacht haben, in den Knast. Und dann sieht man so Szenen, wie sie irgendwie so abgeführt werden. Und irgendwie so. Nein, das stimmt natürlich nicht. Niemand kam in den Knast. Nur dieser eine Typ, der irgendwo irgendwas gemacht hat, der hat dann irgendwie so eine dreimonatige Strafe auf Bewährung bekommen. Und sonst haben sie alle Abfindungen bekommen und wurden rausgebailt, die Banken und so. Ich fand Christian Bale in der Rolle total cool und charismatisch. Ich fand aber auch Ryan Gosling, ich fand eigentlich alle cool. Ich finde, dass der Film auch stellenweise so einen Wolf of Wall Street Vibe hatte, weil nämlich auch im Wolf of Wall Street es auf eine ekelhafte Weise unterhaltsam ist, wie die Typen über Geld und wie alles schief läuft reden und das halt gucken, wie sie da skrupellos noch irgendwie Geld rausholen können. Und ich finde, man sollte sich den Film unbedingt angucken, im Kino am besten. Hast du eine komplett andere Meinung oder kannst du mir dazu stimmen?
Komplett andere Meinung nicht. Ich gebe dir in vielerlei Hinsicht recht. Ich würde halt nur nicht so viele Vergleiche mit Wolf of Wall Street ziehen. Denn in Wolf of Wall Street war das Spaß am Exzess und ganz besonders die totale Zerstörung von halt diesem oder von den beiden Hauptcharakteren, sage ich mal.
Ja, ja, ich sag auch nicht, dass er, und das ist ein Wolf of Wall Street für mich, ich finde nur, dass er teilweise so ein ähnliches Feeling hatte, gerade wenn der Ryan Gosling Sachen beschrieben hat und da er genau dasselbe gemacht hat wie auch Leo, dass er nämlich in die Kamera spricht und sagt, okay, ihr wisst jetzt nicht genau, was das ist und wir haben Folgendes gemacht und so, und dann, wenn er dann beschreibt, wie sie die Kohlen machen und wie sie, ja, ich fand das teilweise schon, hatte es so leichte Anleihen an Wolf of Wall Street, ist aber sonst doch sehr anders natürlich.
Was ich halt an dem Film am meisten mochte, und ich fand ihn auch sehr gut, war eigentlich diese ganzen unterschiedlichen Charaktere. Ich meine, klar, du hast jetzt hier den Batman-Schauspieler, dessen Name, das war nicht Jason Bateman, oder?
Was?
Christian Bale. Entschuldigung, ich verwechsel hier gerade wieder Namen. Also Christian Bale, das war dieses Genie, richtig? Der so ein bisschen daneben war, ja? Okay, cool. Ja. Der war natürlich super interessant, aber auch die anderen Charaktere fand ich alle nicht schlecht. Also zum Beispiel dieses junge Duo, das da irgendwie bei so einer großen Bank, irgendwie Lehman Brothers oder Goldman Sachs oder so, in der Eingangshalle abgefertigt worden ist.
Ja, total geil.
Weil weil die irgendwie da irgendwie live traden wollten und da haben die gesagt, ja, da braucht ihr aber irgendwie Milliarden und das hatten die überhaupt nicht und dann haben die irgendwie realisiert, wie absolut lächerlich irgendwie ihre Nachfrage war und man hat quasi in ihren Augen sehen können, wie ihre ganze Reichtumsideenblase irgendwie zusammengebrochen ist und dann hatten die halt Hilfe von diesem anderen berühmten Schauspieler, meine Güte,
Brad Pitt. Name ist.
War das Brad Pitt? Ach, ich dachte, das wäre der Gladiator-Schauspieler gewesen.
Nee, es war Brad Pitt. Jesus Christ, okay. Du wirst alt.
Ja, ich werde wirklich zu alt. Egal, zumindest der Typ war halt interessant. Genauso interessant war auch...
ich fand aber übrigens gerade, wo du es von der Hotellobby, ich fand es so geil, weil die Geschichte einem immer wieder bewusst gemacht hat, wie wahr sie ist und dass diese Personen wirklich bestehen, indem ich nämlich diese Personen sagen, okay, diesen Folder haben wir nicht hier in der Lobby gefunden, sondern irgendwo online, aber sonst hat sich alles genauso zugetragen. Finde ich sehr geil.
Ja, genau. Und dann halt noch dieser Stephen Carell, ich bin nicht mehr ganz sicher, wie sein Vorname ist, der halt immer so einen Hass gegen das gesamte System hatte. Ja, und das auch immer so irgendwie die ganze Zeit mitgegeben hat. Und dann hat man auch zum Schluss, glaube ich, rausgefunden, warum das so war. Und keine Ahnung, der war halt einfach nur auch wieder interessant. Und jeder von diesen Charakteren, es hat halt immer wieder Spaß gemacht, zwischen diesen Leuten hin und her zu schalten. Weil jedes Mal wurde die Story entweder irgendwie aus einer anderen Sicht weitergesponnen oder man hat wieder eine absurde Taxi-Situation mit dem anderen dann erlebt und so. Oder wie er in irgendeinem englischen Pub, wo ihm irgendwie das Proletariat irgendwie anfeindet, macht er da irgendwie Millionen Transaktionen mit seinem Laptop und so. Das war halt einfach alles irgendwie lustig. Also,
oder es war eine Comedy, eindeutig. Es war eine Comedy,
genau.
Wie Wolf of Wall Street auch. Und ich fand es einen tollen Film. Auch wenn einem am Ende natürlich das Lachen im Halse und man bekommt ja schon Angst, wenn man auch so diese komischen News hört, dass, ich weiß nicht, ist es Nestlé oder so, die sich die Wasserrechte gesichert haben oder wenn man dann hört, dass irgendwelche Firmen patentieren lassen Brokkoli und man dann, wenn man irgendwann Brokkoli selber anbaut, gegen irgendein Patentrecht verstößt oder sowas. Aber wenn man dann am Ende hört, dass der Typ sich jetzt mit Wasser beschäftigt, dann kriegt man es ja mit der Angst zu tun.
Ja, allerdings, ja.
Aber ich fand es einen großartigen Film und guckt ihn euch an. Ansonsten, ich habe so viel gesehen, wir müssen einfach mal wieder einen Roundup machen. Ich bin nämlich energiemäßig schon wieder so ein bisschen leer. Sonst hätte ich jetzt noch irgendwelche Deadpools und Hail Caesars abgeschossen und Legend und was weiß ich was. Aber vielleicht machen wir einfach mit dem Stan in der Woche wieder, der hat diesen AfD-Parteitagskongress, wo er groß rauskommen will diese Woche, von daher hat er leider keine Zeit.
Ah, okay, ja, dann sehe ich ihn ja.
Ja, du möchtest ja auch jetzt hast du deine Chance gewittert.
Ach, AfD, ich habe FDP verstanden, nee, dann sehe ich ihn doch nicht.
So, okay. Ja,
der Gag ist jetzt total daneben
der gegangen. Gag ist daneben gegangen. Wie? Ja, aber ich meine, da bist du ja ziemlich griffsicher, was?
Ja, warte mal, dann kann ich ja einen krassen Cliffhanger loslassen. Denn eigentlich hätte ich jetzt als meinen nächsten Film Bridge of Spies gehabt.
Oh, hey. Ich überlege noch, ob ich den kurz zerstören soll mit so einem letzten Satz. Nee, so schlecht fand ich ihn gar nicht. Aber auch in Bridge of Spies übrigens war mir die ganze Zeit kalt im Kino.
Ja, war auch kalt.
Es war auch kalt, ne? War auch so ein Film, der einen... Warum machen die das gerade? Ich mag es sehr gerne, wenn es im Sommer so richtig heiß ist, wenn ich mir dann einen Film von jemandem am Nordpol angucke und andersrum... wenn ich mir im Winter angucke, wie jemand in der Wüste verdurstet. Aber bitte nicht so nah an der Realität. Das, aber gut. Und wenn man einen Film macht, der Bridge of Spies heißt, ja?
Ja, ja.
Eigentlich müsste der The Diplomacy Bridge heißen oder so, weil eigentlich fand ich, war das kein Spionagefilm, wie er gerne mal in den Medien von irgendwelchen faulen Journalisten bezeichnet wird. Nur weil ein paar Spione ausgetauscht werden, ist es noch lange kein Spionagefilm. Das war ein Diplomatie- und Verhandlungsfilm. Aber mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Da gebe ich dir voll und ganz recht, aber ich hatte auch nicht erwartet, dass es ein James Bond wird.
Nee, James Bond muss es ja auch nicht werden. Ja. Aber übrigens, Kingsman hattest du gesehen, oder?
Ja, klar.
Ich habe jetzt gesehen, dass der Hauptdarsteller aus Kingsman Eddie the Eagle spielt. Und Eddie the Eagle ist dieser englische Skispringer, der so schlecht war, aber eben Ruhm erreicht hat, weil er nach 60 Jahren oder so der erste englische Skispringer überhaupt war. Und das ist doch ein sehr wandelbarer Schauspieler, was man gar nicht glaubt, weil der Eddie the Eagle sau hässlich war. Und muss dir mal den Trailer angucken. Interessanter Film.
Sportverfilmung, dann auch ganz besonders zu so spannenden Sportarten wie Skilangsprung.
Skifliegen. Ach, Sportverfilmung. Ich glaube, dass der Film ähnlich unterhaltsam ist wie Cool Runnings oder sowas, weil Eddie the Eagle nie eine Chance hatte, sondern das ist echt mehr so eine, wir hatten den nochmal gemacht, das ist nämlich auch ein cooler Regisseur gewesen. Ich glaube, dass dir der Film gefallen wird. Don't judge too early und guck Victoria die Hausaufgaben das nächste Mal, sonst musst du mich echt nachsitzen, mein Freund. Und jetzt muss ich doch nochmal wirklich sagen, und ganz, ganz wichtig, das Wichtigste haben wir uns fürs Ende behalten. Vielen Dank für die vielen Patreon-Spenden. Ich bin wirklich jedes Mal gerührt. Ich gucke mir eure Fotos an, hänge sie mir übers Bett und mache diverse Sachen damit. So froh bin ich über euer reges Interesse am Patreon und dass ihr uns unterstützt. Und ich bin ja gestern aus den Latschen gekippt, als der Carsten mir gesagt hat, wie viel wir pro Monat oder er pro Monat an Serverkosten bezahlt. Und da bin ich doch froh, dass das teilweise gedeckt wird durch euch. Und vielen, vielen Dank. Okay. Spendet weiter, Patreon, Zelluleute. Wir haben es jetzt auch auf der Website verlinkt.
Ja.
Und ihr könnt uns auch gerne mal wieder schreiben. Und vielleicht können wir auch mal wieder eure Empfehlung der Woche oder so. Weißt du was, das machen wir jetzt. Zelluleute@gmail.com. Nehmt ein MP3 auf von einem eurer All-Time-Favorite-Filme, der aber nicht so bekannt ist. Also wir brauchen jetzt keine 20 Einsendungen von Batman, The Dark Knight Rises oder sowas, sondern wir wollen von euch so die Perlen eurer Jugend vielleicht oder den Film, den ihr zum 100. Mal euch angucken könnt und leider kennt ihn aber kaum jemand. Diese Perlen, das wird jetzt das neue Item, beschließe ich jetzt. Und nehmt eine MP3 auf, nicht länger als 2 Minuten oder 3 Minuten und schickt die uns an zelluleute@gmail.com. Und dann spielen wir die vor und unterhalten uns darüber. Ist das eine tolle Idee, Carsten?
Ist eine super tolle Idee. Ich musste noch mal ganz kurz einwerfen. Diesen Preis, den ich hier da gestern genannt habe, bitte kontrollier das nicht zu sehr nach, denn ich habe da so einen Deal mit so einer Firma, die mir das anbietet, wo die mir einfach so teure Rechnungen stellen, aber gleichzeitig mir persönlich noch so ein paar Benefits raushauen, wie zum Beispiel Koks und Mädchen mit sehr geringen moralischen Vorstellungen.
Warum? Okay. Ein Knaller zum Ende hat der Carsten für euch, für die hohen Patreon-Spenden hat der Carsten sich noch einen Knaller aus dem Schoß gezaubert. Und hiermit verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Mal, dann wieder auch mit Stan und mit mehr Energie und viel Spaß. Tschüss.
Tschüss.